Nur ganz kurz was zu mir. Ich bin in der Berg Gießen Mitglied, habe da eine Frau und ein kleines Kind. Die habe ich heute mal dagelassen. Sie wären eigentlich gern mitgekommen, aber die Fahrt ist doch ein bisschen weit für die Kleine. Ich freue mich, da zu sein. Und ich studiere gerade in Gießen auch Theologie und darf heute den Paul vertreten und hier die Predigt euch bringen. Genau, und deswegen wünsche ich euch auch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und die heutige Predigt, die ist aus dem ersten Brief an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher Kapitel 1. Und ihr dürft schon mal eure Bibeln aufschlagen. Und zu Beginn möchte ich euch auch noch Grüße bringen. Zum einen natürlich von der Berg in Gießen, aber auch von eurer Muttergemeinde, weil der Ludwig Rühle, der hat heute bei uns gepredigt. Deshalb liebe Grüße, und das passt unglaublich gut eigentlich zu diesem Brief an die Thessalonicher, weil hier schreibt Paulus einer Gemeinde, die er selber gegründet hat. Der war nicht sehr viel da, ich weiß nicht, der Ludwig war wahrscheinlich auch nicht unglaublich oft bei euch, und doch gibt es da eine enge Verbindung. Paulus schreibt an die Christen in Thessaloniki. Das ist eine Stadt in Griechenland, und er war nur 3 Wochen da, nur 3 Sonntage oder Sabbate hat er dort sich aufgehalten, und dann musste er schon weiter, weil er vertrieben wurde. Und er hat da gelehrt und musste wieder gehen. Und diese Gemeinde, die ist dann der eurigen eigentlich gar nicht so unähnlich. Es gibt sie noch gar nicht so lange, und da gibt es dann einige Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn man so eine Gemeinde anfängt. Wir wissen jetzt nicht, wie viele die Thessalonicher waren, aber wahrscheinlich waren sie nicht so viele. Stellt euch vor, Paulus schreibt einen Brief an euch. Und er schreibt als erstes einmal über die vielen Dinge, über die er dankbar ist. Er ermutigt seine Gemeinde. Ja, ihr seid noch klein. Ja, ihr seid noch wenige. Aber steht zusammen und seht auf das, was es schon gibt. Lasst euch ermutigen, wenn wir jetzt zusammen die ersten 10 Verse aus 1. Thessalonicher lesen. Und wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher, in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Paulus schreibt den Thessalonichern und er ist erstmal unglaublich dankbar. Paulus sagt, wir beten für euch und wir erwähnen euch in unseren Gebeten. Und er zeigt mindestens einmal 3 wichtige Gedanken, die wir uns heute zusammen anschauen möchten. Paulus war bei ihnen und hat ihnen das Evangelium zusammen mit Paulus und Silvanus oder Silas, wie er sonst heißt, gebracht. Und dieses Evangelium, das zeigt sich sichtbar im Leben der Thessalonicher. Sichtbar so, dass sie Gewissheit haben dürfen. Sichtbar, sodass die, die Paulus zum Vorbild hatten, jetzt selber Vorbilder geworden sind. und zuletzt sichtbar, sodass in ihnen eine Veränderung vorgegangen ist, die nicht mehr wegnehmbar ist. Dafür ist Paulus dankbar. Und das sollte auch unser Gebet sein, dass sich das Evangelium so in unserem Leben zeigt. Deshalb stelle ich die heutige Predigt unter die folgenden drei Punkte, die ihr auch schon hier seht. Wenn das Evangelium sich sichtbar in unserem Leben zeigt, dann führt es erstens zu unzerstörbarer Gewissheit, zweitens zu unaufhörlicher Nachahmung und drittens zu unwiederbringlicher Veränderung. Paulus beginnt den Brief mit einem Gruß und stellt darin die drei Akteure vor, um die es in diesem Brief geht. Naja, als erstes Paulus und seine Mitarbeiter, dann die Thessalonicher und als drittes, oder eigentlich zuallererst, Gott, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und, das sehen wir dann später, auch der Heilige Geist. Und nach seinem Gruß beginnt Paulus, über die Dinge zu reden, über die er dankbar ist. Und er hat offensichtlich allen Grund zu danken. Die Veränderung im Leben der Thessalonicher, die ist wirklich für andere sichtbar geworden. Wenn das auch bei uns passiert, dann dürfen wir einstimmen in diese Dankbarkeit. Denn wenn das Evangelium sich sichtbar in unserem Leben zeigt, dann führt das erstens zu unzerstörbarer Gewissheit. Und wir wollen jetzt hier nochmal die Verse 2 bis 5 lesen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen. Paulus und die anderen, die beten immer wieder für die Thessalonicher. Sie danken Gott für den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung, das kommt euch vielleicht schon bekannt vor, weil Paulus das immer wieder benutzt. Im Korintherbrief zum Beispiel redet er darüber. Und hier beschreibt er diese drei Begriffe nochmal näher. Es ist nicht nur Glaube, nein, es ist ein Werk. Es ist nicht nur Liebe, nein, es ist Bemühung, es ist nicht leicht. Und es ist nicht nur Hoffnung, sondern ein Ausharren, ein Bleiben in Hoffnung. Diese Hoffnung, die ist auf den Herrn Jesus Christus gerichtet. Seht ihr, Paulus ist dankbar, weil das, was die Thessalonicher machen, nicht leicht ist. Wir lesen später davon, dass sie das Wort in vieler Drangsal aufgenommen haben. Es gab Anfechtungen. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, als Paulus in Thessaloniki war, dass dort es Unruhen gab und dass da die Leute, die Paulus beherbergt haben, vor die Ältesten der Stadt, vor die Obersten der Stadt geschleppt wurden. Wir wissen jetzt nicht genau, wie es danach war und wie schlimm es für die Thessalonicher war, aber Paulus sagt, es war nicht leicht. Aber warum betet Paulus denn jetzt oder warum dankt er denn jetzt genau? Doch nicht, weil es so schwer für sie ist, oder? In Vers 4 steht dann, wissend von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Also, sie beten in dem Wissen, dass die Thessalonicher erwählt sind, weil sie es wissen. Was will uns Gottes Wort damit sagen? Paulus sagt, eure Mühe, eure Arbeit, euer Ausharren, das ist nicht umsonst, weil wir wissen, dass Gott euch erwählt hat. Ihr seid von Gott geliebt und ihr seid unsere Brüder. Wie wunderbar muss diese Zusage sein, wie tröstlich. Und dann geht er da weiter in Vers 5. Wir sind wissend und jetzt denn unser Evangelium. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Warum wissen Paulus, Silas und Timotheus, dass die Thessalonicher gerettet sind, dass sie von Gott erwählt sind? Weil das Evangelium unglaubliche Macht hat. Es ist nicht nur Wort. Das hier ist nicht nur geschriebenes Wort. Nein, es ist auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit gekommen. Das heißt, wenn das Evangelium gepredigt wird, dann hat das Kraft. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, heißt es an einer anderen Stelle. Paulus sagt, Wir waren hier bei euch, wegen euch, um euch das Evangelium zu bringen. Die Botschaft von Jesus Christus, der Mensch geworden ist, gelebt hat, gekreuzigt wurde, aber auferstanden ist und der aufgefahren ist in den Himmel und jetzt für uns eintritt. Allein dieser Christus, der kann retten. Alle Hoffnung, die ihr haben könnt, die kann nur auf ihn gerichtet sein. Und deshalb, weil das Wort in Kraft gekommen ist, weil der Heilige Geist gewirkt hat, deshalb haben wir Gewissheit. Und deshalb dürft auch ihr Gewissheit haben. Eine unzerstörbare Gewissheit. Das sagt Paulus hier. Wenn Gott dich erwählt, wenn das Evangelium in Kraft und dem Heiligen Geist gekommen ist, dann ist es auch in Gewissheit gekommen, in großer Gewissheit. Man könnte das jetzt lesen und denken, okay, wir sehen hier, die Thessalonicher, die machen das alles, die bemühen sich, die harren aus. Und jetzt kann man gut sehen, weil sie das machen, weil sie sich so abmühen, deswegen sind sie errettet. Aber schaut mal genau darauf, was Paulus hier sagt. Er sagt nicht, jetzt wissen wir, dass ihr erwählt seid, weil wir Glaube, Liebe und Hoffnung sehen. Das ist nicht ganz richtig. Er sagt vielmehr, ihr seid errettet, weil das Evangelium unter euch war, weil es Kraft hatte. Und das liegt fundamental daran, dass eben Gott gewirkt hat. Diese Wirkung aber, die können wir jetzt in euren Werken sehen. Das macht es dann klar, das macht es dann sichtbar. Und das ist jetzt aber keine trockene Abhandlung von Paulus, sondern das ist ein Grund zum Trost. Wir wissen und ihr selbst dürft wissen, dass ihr erwählt, dass ihr errettet seid. Wie genial das ist und wie genial Gott handelt. Ihr von Gott geliebte Brüder, Geschwister, die ihr auf Jesus Christus hofft, seid durch das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes gerettet. Stellt euch mal vor, ein Bauer pflanzt mehrere Apfelbäume auf einem Feld. Am Anfang sind die alle ganz klein. Und dann kann der natürlich nicht wissen, welche von diesen Apfelbäumen mal zu guten Apfelbäumen werden. Aber nach ein paar Jahren, da kann er es wissen. Ist ja klar. Warum? Naja, die guten Bäume, das sind die mit den guten Früchten. Er kann sich sicher sein, ein Baum, der so einen leckeren Apfel hervorbringt, der ist wirklich ein guter Apfelbaum. Jetzt weiß er's. Und Paulus geht's ähnlich. Der reist von Stadt zu Stadt und predigt das Evangelium. Er pflanzt quasi einen Baum nach dem anderen. Er weiß aber nicht, wer glauben wird. Und er weiß auch nie, wie lange er bleiben kann, weil oft wird er aus den Städten hinausgeschmissen. Immer wieder muss er fliehen. Aber später, wenn er dann die Frucht sieht, dann weiß er es. Dann kann er sich ziemlich sicher sein. Er kann sich nicht vollkommen sicher sein, denn nur Gott kennt wirklich die Seinen, aber doch kann er sich weitgehend sicher sein. Das Schöne ist aber, wir sind ja viel mehr als Apfelbäume. Wir dürfen es sogar selbst wissen. Wir selbst, wir dürfen Gewissheit haben. Wie wunderbar. Aber Paulus schreibt weiter, und das möchte ich nochmal wiederholen, diese guten Äpfel, die sind nicht der Grund, warum die Bäume gut sind. Sie sind nur die Zeichen. Das wäre ja auch absurd, wenn wir sagen würden, ah ja, weil die Äpfel gut sind, deswegen ist jetzt der Baum gut. Das wäre eine Verschiebung von, was ist der Grund dafür? Der Grund dafür, dass die Äpfel gut sind, ist, dass der Baum gut ist. Und nicht, weil die Äpfel gut sind, ist der Baum gut. Unsere Werke, die sind nicht der Grund, sondern die Macht und Kraft des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist. Was Paulus hier den Thessalonichern schreibt, das ist direkt relevant für uns, weil wir dürfen auf unser Leben schauen und auf das, was Gott in uns gewirkt hat, wie er uns verändert hat und wir so angefangen haben, anders zu leben, und dürfen daran sehen, ja, Jesus Christus ist wirklich der Retter. Wir sind seine Herde und er ist der Hirte. Und wir dürfen große Gewissheit haben, dass er uns nicht aus seiner Hand lassen wird. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch auf das Leben von anderen schauen und uns freuen und dankbar sein für all das Gute, das der Herr in ihrem Leben getan hat und wie wir Gemeinschaft mit ihnen genießen können. Diese Gewissheit, die wir haben dürfen, die ist groß, denn unser Gott, der ist ein mächtiger, rettender Gott. Er lässt uns wirklich nicht im Stich. Das heißt, auch wenn du deprimiert bist oder wenn du kämpfst, wenn du gerade leidest, auch dann darfst du vertrauen, dass der liebende Vater dich nicht loslässt, weil eben er dich erwählt hat und nicht du ihn. Denk mal drüber nach, wie das heute gesehen wird. Dieses Wort Erwählung, das bedeutet für die meisten Leute Unsicherheit, weil dann habe ich mich ja nicht selber dafür entschieden. Aber Gott sagt zu uns, und Paulus erklärt hier, wenn Gott dich erwählt hat, dann kannst du dir wirklich sicher sein, weil deine Meinung oder dein Gefühl, das kann sich manchmal ändern. Aber Gott bleibt treu. Was für ein Trost. Wir dürfen dankbar sein für diesen Gott. Aber Paulus ist eben noch nicht fertig mit seinem Dank. Er zeigt nämlich, dass wenn das Evangelium wirklich in Kraft kommt, dass das dann Folgen hat. Dass ich nicht nur mich selber verändere und Gewissheit haben darf, sondern auch, dass andere das sehen und mich zum Vorbild nehmen. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Wenn das Evangelium sich sichtbar in unserem Leben zeigt, dann führt das zu unaufhörlicher Nachahmung. Und ich lese nochmal ab Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Jetzt noch den Anfang, denn sie selbst berichten von uns. Der Heilige Geist zeigt uns hier, wie die Frucht des Evangeliums aussieht. Wir können hier so eine Kette von Vorbildern und Nachahmern sehen, oder? Paulus, Timotheus und Silas, die sind Vorbilder. Und die Thessalonicher, die sind Nachahmer, indem sie das Wort aufnehmen. Das steht in Vers 6. Dadurch werden aber die Thessalonicher selber wieder zu Vorbildern, Vers 7, weil sie da selbst das Evangelium weitergeben, Vers 8. Und so, das ist dann der Anfang von Vers 9, so geht es sogar weiter, weil jetzt von diesen Leuten, die das aufgenommen haben, wieder von den Thessalonichern berichtet wird. Das heißt, Vorbilder bekommen durch das Wort Nachahmer. Und diese Nachahmer, die werden aber wieder zu Vorbildern, indem sie das Wort bringen. Und dadurch kommen wieder Nachahmer und Vorbilder. Wie wird man so ein Nachahmer von Paulus und vielmehr eigentlich ja von unserem Herrn Jesus Christus? Naja, erst einmal, indem man dieses Wort aufnimmt. Und Paulus qualifiziert das hier zweimal. Er sagt dazu, einmal negativ, ihr habt das aufgenommen in vieler Drangsal, und dann positiv mit Freude des Heiligen Geistes. Das heißt, Nachfolge ist ziemlich hart und schmerzhaft, aber Nachfolge ist auch das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Diese zwei Dinge, die gehören irgendwie zusammen. Denkt einmal mit mir darüber nach. Was hat Jesus alles erlitten, als er ans Kreuz gegangen ist und für all unsere Sünde gestorben ist, alle Sünde getragen hat? Aber was sagt der Hebräerbrief darüber? In Hebräer 12, Vers 2 steht, dass wir laufen sollen, indem wir hinschauen auf Jesus, der unseren Glauben anfängt und vollendet, der, die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Für die Freude, die vor ihm lag, hat er alles Leid erduldet. Jesus selbst, der hat Drangsal und Todesangst erlitten und hat alles durchgestanden, weil er um die Freude wusste, die ihn erwartete. Und so halten auch die Thessalonicher die Drangsal aus, die Verfolgung, weil sie wissen und erfahren, dass die Freude, die wir im Heiligen Geist an Christus haben dürfen, viel größer ist als alles, was wir hier erleiden können. Ich möchte jetzt ganz und gar nicht das Leid kleinreden, das wir in diesem Leben erfahren und das einige von euch auch erfahren haben, von dem ich gar nichts weiß. Das will und kann ich gar nicht kleinreden. Aber Gottes Wort sagt uns, dass die Freude, die der Heilige Geist gibt, wenn wir Gottes Wort aufnehmen, jetzt schon heller strahlt als die Drangsal, die wir dafür und auch trotzdem erleiden müssen. Wie wir in Nehemia auch gelesen haben, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber wie viel größer muss diese Freude erst im Himmel sein? Wie viel weniger wiegt dann die Drangsal gegenüber der Freude, die wir an Gott haben werden? Wenn wir diese Freude trotz unseres Leids zeigen, dann werden wir Vorbilder für andere. Das ist das, was bei den Thessalonichern passiert ist. Ihr habt das Wort in Drangsal mit Freude aufgenommen und dann, sodass ihr allen Gläubigen zu Vorbildern geworden seid. Dadurch ist das passiert. Das geht so weit, dass Paulus sagt, sie müssten gar nichts mehr tun. Sie haben gar nicht mehr nötig, etwas zu sagen. Paulus sagt uns hier ganz klar, wenn das Evangelium sich sichtbar in unserem Leben zeigt, dann führt das zu unaufhörlicher Nachahmung. Wenn wir jetzt das im Blick haben, von dem Paulus davor gesprochen hat, dann dürfen wir sehen, dass es hier nicht darum geht, wenn du das jetzt nicht tust, dann bist du nicht gerettet. Nein, das davor steht noch. Wir dürfen große Gewissheit haben. Aber natürlich stellt uns hier Gottes Wort auch in Frage. Liebe ich es, sein Wort zu lesen? Brenne ich dafür, es weiterzugeben? Vielleicht habt ihr schon mal von Martin Luther und Johannes Calvin gehört, aber vielleicht habt ihr noch nicht von John Wycliffe gehört. Der hat 200 Jahre vor Martin Luther gelebt. Und er wird der Morgenstern der Reformation genannt. Als vieles noch dunkel war, als gerade drei Päpste gleichzeitig gesagt haben, sie sind der Papst, da schien Christus schon durch ihn. Er selbst, der kommt zur Erkenntnis der Gnade. Und er wird dafür verfolgt, aber nie verurteilt, weil er mächtige Beschützer hat. Aber 40 Jahre nach seinem Tod, da werden seine Gebeine noch verbrannt als Ketzer. Während er lebt, da schart er Leute um sich und sie übersetzen zusammen die Bibel auf Englisch. Aber er will, dass das einfache Volk es auch wirklich hört. Und so machen sich seine Nachfolger auf den Weg und verbreiten in England und auch in Schottland das Evangelium. Die haben oft nur Fetzen oder ganz kurze Bibelabschnitte oder das Glaubensbekenntnis dabei und geben weiter, was sie wissen und erklären es den anderen Leuten. Viele sterben von denen durch Verfolgung. Aber durch sie und durch Wycliffe wurde der Reformation in England und auch in ganz Europa der Weg gebahnt. Und das Geniale ist auch, Jan Hus, ein Mann, der 100 Jahre nach ihm gelebt hat, der hat dann Bücher von John Wycliffe gelesen. Und später hat dann Martin Luther Bücher von Jan Hus gelesen. Wir dürfen sehen, wie Gott sein Wort verbreitet, indem er Vorbilder und dann Nachahmer schenkt. Wem folgst du nach? Folgst du Christus? Wenn wir das tun, dann werden andere das sehen. Und dann werden auch sie sich verändern. Nicht immer so, dass wir es sofort sehen, aber es wird Dinge verändern. Liebst du Gottes Wort? Lasst uns das machen, sodass unsere Liebe strahlt und andere es sehen. Liebst du deine Geschwister im Glauben? An unserer Liebe werden andere uns erkennen. Paulus ist aber immer noch nicht fertig. Er hat erzählt, wie die Thessalonicher sich in Glaube, Lieben und Hoffnung üben und große Gewissheit haben dürfen. Er hat darüber geredet, wie ihre Freude an Gottes Wort dazu geführt hat, dass jetzt sogar andere von ihnen erzählen. Und jetzt redet er noch darüber, was dieses Aufnehmen des Wortes Gottes in ihnen selbst getan hat. Andere sind zu Nachahmern geworden, aber das sind ja nur Folgen nach außen eigentlich. Was ist denn in ihrem Innern passiert? Paulus macht das in den Versen 9 und 10 klar und ist auch darüber dankbar. Und das führt uns zum dritten Punkt. Wenn das Evangelium sich sichtbar in unserem Leben zeigt, dann führt das zu unwiederbringlicher Veränderung. Ich lese ab Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Paulus kommt jetzt zum großen Finale quasi. Denn wenn überall von den Thessalonichern berichtet wird, dann müssen wir uns natürlich fragen, worüber da überhaupt berichtet wird. Erstmal nennt Paulus hier zwei Dinge. Den Eingang und wie sie sich von den Götzen abgekehrt haben. Was ist dieser Eingang, den sie gefunden haben? Wenn wir nur zwei Verse weitersehen, in Kapitel 2, Vers 1, dann lesen wir, denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, der nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium zu euch zu reden unter großem Kampf. Das heißt, der Eingang ist zum einen, dass Paulus das Evangelium verkündigt und dann eben auch, dass die Thessalonicher das aufnehmen. Das haben wir schon zuvor gesehen. Aber hier bleibt Paulus jetzt nicht stehen und wir sollten auch nicht stehen bleiben. Denn Paulus zeigt uns, dass der Glaube dann, also wenn wir das Evangelium eben aufgenommen haben, nicht ohne Effekt bei uns bleibt. Nein, wenn das Evangelium in unserem Leben Raum einnimmt, dann kommt es zu einer Veränderung in uns. Und diese Veränderung, die ist radikal. Die Thessalonicher, die bekehren sich von den Götzenbildern zu Gott. Und wir können uns sicher sein, dass die Thessalonicher auch wirkliche Götzenbilder angebetet haben. In der Apostelgeschichte, da lesen wir zwar nicht bei ihnen von Götzenbildern, aber in Athen, da ist die Stadt voller Götzenbilder. Quasi an jeder Straßenecke steht da was. Und so war das eben in dieser Kultur, die war voller Götzen. Und auch bei den Thessalonichern war das nicht anders. Aber sicherlich meint Paulus hier nicht nur die Götzenbilder, die man sehen kann. Diese Veränderung der Thessalonicher, die ist radikal und unwiederbringlich. Denn wenn du dich zu Gott bekehrst, dann kannst du nicht etwas anderem dienen. Wie uns auch Jesus selbst sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon, also dem Geld, dienen. Alles, ja wirklich alles, was die Thessalonicher angebetet haben, das musste weg. Und diese Trennung, die kann ziemlich schmerzhaft sein. Stellt euch mal vor, du müsstest eben, wenn dich jetzt dein Handy oder dein Computer oder deine technischen Geräte generell sehr verleiten, du müsstest die auf einen Haufen werfen und sie dann verbrennen. Diese Geräte, die sind erstmal per se nicht böse. Aber stellen wir uns vor, du bist so davon vereinnahmt, dass dich das vollkommen von Gott abbringt. Das würde ganz schön wehtun, das loszulassen. Aber wenn es das braucht, um sich wirklich abzukehren, hier findet eine radikale und unwiederbringliche Veränderung statt. Aber diese Veränderung, diese Abkehr, die bleibt dann nicht ohne Ziel. Und das ist extrem wichtig. Es ist ziemlich gut, schlechte Dinge zu lassen. Aber wir müssen dann auch anfangen, gute Dinge zu machen. Hier sagt Paulus uns, ihr seid weg von den Götzen und dann hin zu Gott, hin zu Gott. Und dieses hin zu Gott, das äußert sich in zwei Perspektiven, zwei Dingen. Erstens, um Gott zu dienen und zweitens, um seinen Sohn zu erwarten. Wenn wir uns von den Götzen abkehren, dann haben wir zwei Aufgaben. Also Gott zu dienen, hier zu sein, hier zu bleiben, hier zu arbeiten, aber auch Jesus zu erwarten. Also unseren Blick zu Christus gerichtet zu haben, nach oben. Was bedeutet das genau? Es geht hier um so eine Spannung zwischen dem, was jetzt gerade unsere Aufgabe ist, und dem, was immer unsere Hoffnung bleiben soll. Paulus spricht das hier auf diese Art und Weise an, weil er diese Frage nochmal später im Brief aufnimmt. Bei den Thessalonichern, da war dieses Thema Jesus erwarten, war ein schwieriges Thema. Aber auch wir sollten uns da in Acht nehmen. Das ist eine Gefahr, da in beide Richtungen vom Pferd zu fallen. Wir könnten uns hier Paläste auf der Erde bauen, um diese Welt zu erlösen, sodass wir hier versuchen, irgendwie Christus hierher zu bringen, um diese Welt besser zu machen. Wir könnten so fokussiert sein auf diese Welt, auf unsere Aufgaben, dass wir Christus bei dem allem vergessen. Man kann dienen auf eine Art und Weise, dass es zwar sehr heilig aussieht, aber eigentlich dabei gar nicht mehr den Sohn erwarten. Und dadurch würde man natürlich auch Gott nicht mehr wirklich dienen. Wir könnten aber auch unseren Blick so weit im Himmel haben, dass wir dabei vergessen, dass wir eigentlich hier Gott dienen sollten. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber eine Schwierigkeit in diesen Beschreibungen ist immer, dass wenn ich das eine vernachlässige oder ignoriere, dass ich das andere dann eigentlich auch nicht mehr wirklich mache. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise kann ich Gott gar nicht richtig dienen, wenn ich nicht den Sohn erwarte. Und gleichzeitig kann ich auch nicht Jesus erwarten, also richtig erwarten, wenn ich nicht dafür jetzt hier Gott diene. Das eine bedingt und braucht das andere. Ihr kennt vielleicht den bekannten Spruch von Martin Luther: Wenn ich wüsste, dass morgen der Herr wiederkommt, dann würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Wie kann ich das konkret umsetzen? Wie diene ich Gott? Naja, indem ich seinen Willen tue. Das klingt jetzt unglaublich platt, aber das ist das, was Gottes Wort uns immer wieder sagt. In 1. Thessalonicher sagt, in Kapitel 4 sagt Paulus: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit. Dieses Gottes Willen tun, das sind erstmal gewöhnliche Sachen. Aber diese Dinge bringen große Gnade. Man nennt diese Dinge deswegen auch oft die gewöhnlichen Gnadenmittel. Worüber rede ich hier? Ich rede über Gottes Wort, über Gebet und über die Sakramente, Taufe und Abendmahl. Das heißt, Gottes Wort, gehe ich in den Gottesdienst, um Gottes Wort zu hören? Lese ich es selber und höre ich es mir an? Aber auch Gebet, bete ich mit anderen? Bete ich im Gottesdienst oder bete ich auch alleine? Denke ich über meine Taufe nach, an die ich mich vielleicht gar nicht erinnere, aber von denen, der mir meine Eltern erzählt haben, oder auch die von anderen, wenn ich sie sehe, und wie in ihnen die Errettung durch Christus symbolisiert wird, durch den Tod zu neuem Leben. Oder nehme ich zusammen das Abendmahl ein, um mich so an die Rettung zu erinnern, um an seine Gnade zu denken und die Gemeinschaft, die wir mit Christus haben dürfen. Wir haben vorhin einen ganz langen Abschnitt aus Nehemia gelesen, in dem das Volk Israel unter Esra und Nehemia genau diese Dinge tut. Denkt nochmal an diesen Text. Zuerst lesen Sie Gottes Wort ganz lange, den ganzen Tag. Und dann beten Sie und preisen Gott. Das ist dann in Vers 7. Und ganz am Ende fangen Sie dann an, ein großes Fest zu feiern. Und Sie feiern das Laubhüttenfest, das seit Generationen nicht mehr gefeiert wurde. Und in diesem Laubhüttenfest, da erinnern Sie sich an die Rettung Gottes, die er gebracht hat, als Sie in der Wüste waren. Lasst uns das auch tun, immer und immer wieder. Und Schritt für Schritt werden diese Dinge uns verändern. Das geht langsam, aber sicher. Man könnte jetzt auch noch viele andere Dinge nennen. Aber stellt euch mal vor, wir würden diese Dinge wirklich regelmäßig, gottgefällig und in der richtigen Einstellung tun. Was das verändern würde. Und dann erwarte Jesus. Wie mache ich das konkret? Erstmal müssen wir uns dessen bewusst sein. Das war ein Problem bei den Thessalonichern. Kommt er jetzt noch oder nicht? Wir müssen es wissen. Jesus selbst hat immer wieder davon gesprochen. Er wird wiederkommen, das musst du wissen. Und dann sei bereit. Und wie bin ich das? Naja, eigentlich, indem ich Gott diene. Denn wenn ich weiß, dass er wiederkommen wird, dann will ich doch meine Zeit hier, die ich noch habe, nutzen, indem ich zum Beispiel vergebe, wo mir Unrecht angetan wurde und Vergebung benötigt wird. Oder indem ich mich für sein Reich einsetze, mich hingebe, ein Vorbild bin. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber dieser Abschnitt aus Gottes Wort, mit dem wir uns heute beschäftigt haben, der ist voll von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Insgesamt 15 Mal kommen diese Bezeichnungen oder Varianten davon vor, wie zum Beispiel Herr oder Sohn. Paulus will uns sagen, Gott ist es, der handelt. Der dreieinige Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, der hat in euch Großes getan, Und deshalb dürfen wir dankbar sein. Paulus, Silas und Timotheus, die waren nur kurz da in Thessaloniki, dürfen jetzt aber unfassbar dankbar sein. Denn das Evangelium Gottes hat wirkliche Kraft. Ja, es kommt im Heiligen Geist. Und wenn es kommt, dann bleibt es nicht ohne Folgen. Das sagt Gottes Wort nicht nur den Thessalonichern, sondern auch uns. Auch wir dürfen das wissen, dass wir Gewissheit haben dürfen, weil Gottes Wort mächtig ist, weil es bleibt. Dass wir sehen dürfen, dass unsere Frucht noch mehr Frucht hervorbringt. Und schlussendlich dürfen wir auch sehen, dass diese sichtbare Frucht eigentlich zeigt, dass der heilige Gott, wenn er sein Evangelium gibt und Menschen es annehmen, dass das eine unwiederbringliche Veränderung bringt. Glaubst du daran, dass Gott so wirkt? Wir dürfen es glauben, denn was er sagt, das ist absolut zuverlässig. Und dann können wir mit Paulus und den anderen einstimmen und unserem Gott danken. Du hast alles getan. Du hast uns errettet. Dafür sei dir alle Ehre. Amen.